FC Tickenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Tickenphilosophen. Ja, der FC hat leider verloren. Erste Niederlage in Leipzig, haben wir ja alle mitbekommen. 3:1. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt mit einem Kantersieg gerechnet, aber okay. Lass uns das Spiel dann heute noch mal kurz auseinandernehmen. Es ist relativ schnell erklärt, sagen viele. Wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Und wir wollen natürlich auch mit einem absoluten Bundesliga-Urgestein und natürlich auch mittlerweile einer FC-Legende, das kann man mittlerweile wirklich nach 3 Amtszeiten sagen, und deswegen, was soll ich groß sagen, herzlich willkommen Friedhelm Funkel bei uns bei den Thekenphilosophen.
Ja, hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin gespannt, was wir vielleicht Neues herausfinden werden heute über den 1. FC Köln und freue mich einfach auf das Gespräch.
Freue ich mich auch drauf und ich freue mich natürlich auch, dass er wieder bei uns ist, der Analytiker schlechthin, Julian Witze von der WAZ. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja, schön, dass ich bei euch beiden sein darf und natürlich, dass der Ralf auch an unserer Seite ist, um über den FC zu sprechen. Und
ja, ich wohne hier.
Und, ne? Ja, ja, genau. Wir haben geklingelt, du warst zufällig da.
Ja, ich habe mich eben kurz dazu gerufen nach dem Motto, du kannst heute auch noch mal kommen. Okay, ja. Habe ich gesagt, ja. Also, lassen wir nicht lang rumblödeln, lassen wir einfach mal kurz reden. 3:1 verloren, Friedhelm, ich fange bei dir an. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo man erwartet, dass man da Punkte holt, aber ärgerlich ist es am Ende doch. Jede Niederlage ist ärgerlich.
Ja, jede Niederlage ist ärgerlich, aber ich glaube, dass der FC diese Niederlage auch gut verarbeiten wird, weil die Leistung war ja nicht so schlecht. Ja, Leipzig war, so habe ich das Gefühl gehabt, der bisher stärkste Gegner, wo der FC drauf getroffen ist. Und sie haben trotzdem ihre Möglichkeiten gehabt, auch wieder ins Spiel zurückzukommen nach dem 1:3 Rückstand, wenn Ragnar den Ball in der, ich glaube, es war die 60. Minute, ja, nicht knapp neben den Pfosten setzt, sondern ins Tor. Und das war machbar. Das war eine 100%ige Torschance.
Der Stürmer Friedhelm Funkel hätte den gemacht, oder?
Wohl möglich. Ragnar normalerweise auch. Aber er hat in dem Moment nicht das Quäntchen Glück gehabt und ja. Das wäre der Anschlusstreffer gewesen und da man den FC in dieser Saison ja schon häufig erlebt hat, dass sie nach der 90. Minute das ein oder andere Tor erzielt hat, hätten sie vielleicht sogar noch den Ausgleich gegeben. Es hat nicht sollen sein, jetzt hat man die Chance am Sonntagabend 17.30 Uhr gegen Stuttgart wieder zu punkten. Auch das wird nicht einfach eine gute Mannschaft, haben auch schon 6 Punkte, der FC hat 7 Punkte. Und ich drücke natürlich ganz, ganz fest die Daumen.
Da werden wir natürlich dann auch nächste Woche wieder drüber reden. Wir werden aber jetzt nochmal versuchen, Leipzig uns anzuschauen. Ja. Jetzt haben wir erstmal, wir fangen ja immer so ein bisschen mit dem Kader an, Gazi Begovic wieder nicht dabei und überraschenderweise, quasi auch überraschend und Selma ein bisschen, der Neuzugang Castro Montes. Ne? Also aus der Elf wieder raus und sozusagen gar nicht mit dabei. Warst du überrascht oder ist das mittlerweile normal bei Kwasniok? Jeder ist mal dran.
Ja, ich war jetzt ob der Personalie überrascht, aber dass es wieder irgendeinen trifft, war jetzt nicht so überraschend, weil er ja vorher angekündigt hatte, dass er den Linden Meiner wieder mit reinnimmt.
Ja, das hat er gesagt.
Ich habe irgendwie das Gefühl, er versucht immer Leute so ein bisschen zu kitzeln. Die antworten dann vielleicht mit einer guten Trainingswoche, vielleicht auch mal einer nicht so guten. Er wurde dann dafür belohnt, kam wieder rein. Dass der Castro Montes jetzt raus rotiert, fand ich dann doch irgendwie überraschend.
Ja, habe ich auch ein bisschen überrascht, aber gut.
Du hast halt mittlerweile nur noch 20 Leute und du hast halt eine gewisse Auswahl.
Ja.
Und ja, vielleicht war es auch der Systemumstellung geschuldet, dass er erstmal mit der Viererkette beginnen wollte und dann wusste er, wenn er später wechselt und er wechselt dann eher bei Rückstand, dass er dann den Meiner auf die Schiene setzt, weil Meiner bringst ja ehrlicherweise nicht auf die Schiene gegen Leipzig, wenn es unentschieden steht oder so, du sogar führst. Also du musst es nachher so ein bisschen All-In gehen ab der 60. Und das haben sie dann auch versucht. Und wie Friedhelm mir auch sagt, wenn der Ragnar dann das Ding macht, dann bist du auch wieder voll im Spiel. Und du hast dann auch diese Phase zwischen der 60. und 75. Wenn es dann fällt, dann kommt da vielleicht auch nochmal eine andere Dynamik rein. Da gab ja noch einen Schuss von Sebulonsen, halb auf der Linie geklärt. El Malas Schuss wurde auch so nach Da war Gulaschi also schon. Genau, der war Gulaschi auch schon geschlagen. Ja, ja. Und irgendeiner klärt noch. Also du hast ja so das Gefühl gehabt, da könnte jetzt was passieren. Und dann war aber auch irgendwann die Phase wieder vorbei, wo du gemerkt hast, jetzt sind sie auch ein bisschen platt. Mhm. Und dann war es so.
Zumal da ja auch ein Gegner auf dem Platz steht, der ja schon obszön besetzt ist.
Ich finde das Spiel, ordentlich passt, finde ich, ganz gut, weil das überall anklang. Ja. Das war auch so mein erster Gedanke. Es war ein ordentliches Spiel, aber ordentlich reicht dann halt nicht unbedingt, um in Leipzig zu punkten. Da musst du vielleicht schon so ein bisschen überperformen. Da stimme ich ihm natürlich auch zu. Also,
da fragen wir nochmal den Friedhelm. Ja. Gerade jetzt so vielleicht auf das, was wir eben schon besprochen haben, dass natürlich hat Kwasniok mittlerweile auch durch die vielen Einkäufe von Thomas Kessler ja richtig Auswahl zur Verfügung. Es sind auch Gott sei Dank nicht so viele verletzt, ne? Arme Luca Kilian. Aber er hat wirklich Auswahl. Ist ja fast ein bisschen neidisch, ne? Oder? Wenn man das so sieht.
Ja, Neid ist ein Wort, was ich nicht kenne.
Nein, aber
hätte man
nein,
auch gerne. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber er hat zusammen mit Thomas Kessler, ich gehe davon aus, dass Lukas in viele Transfers mit eingebunden gewesen ist, hat der FC wirklich sehr, sehr gute Spieler verpflichtet. Das muss man einfach sagen. Sie passen zu der Art Fußball zu spielen, wie Lukas Fußball spielen will, mit sehr hoher Intensität, mit sehr viel Laufbereitschaft, verschiedene Positionen besetzen zu können. Das können die Spieler alle. Und von daher ist es absolut nachvollziehbar, dass man eben auch auf der einen oder anderen Position, auch wenn man Spiele gewonnen hat, schon mal wechselt. Ja. Weil die Qualität wird nicht schlechter. Und die Stimmung in der Mannschaft bleibt hoch, bleibt gut, weil jeder Spieler spürt, ich werde mitgenommen. Natürlich war Mena sauer, dass er das ein oder andere Mal nicht im Kader war. Aber das passiert anderen Spielern ja auch.
Ja.
Ja. Und Dominik Heinz war jetzt, glaube ich, das erste Mal überhaupt wieder dabei. Ja. Einer der Top-Leistungsträger im letzten Jahr, nachdem er eingesetzt worden ist. Ja.
Für dich, glaube ich, auch ganz wichtig am Ende.
Ganz, die zwei ganz Spiele, wichtig, ne? Ganz, ganz wichtiger Spieler.
Ja.
Hat er mit dazu beigetragen, dass der FC nach keinem guten Start in der zweiten Liga im letzten Jahr wieder in die Spur kam, Dominik Heinz. Das ist für ihn auch schwer zu verarbeiten. Aber der Trainer erklärt das den Spielern. Der Trainer nimmt die Spieler mit und dann akzeptieren sie das. Verstehen werden sie das nicht immer, weiß ich ja selber. Spieler verstehen mich nicht immer. Aber sie haben das zu akzeptieren und das musst du als Trainer erreichen.
Ja.
Und das macht Lukas. Ja, und er ist auch vom System her sehr, sehr variabel, sehr, sehr flexibel. Er hat die Spieler dazu. Florian Kainz spielt mal, dann spielt er mal nicht. Luca Waldschmidt ist meine Anfangsformation, dann nicht. Selbst Martell war mal draußen.
Johannesson.
Johannessen war eine Halbzeit mal draußen, der Top-Einkauf von der anderen Rheinseite. ja, also von daher, er hat eine richtig, richtig gute Mannschaft und dass man Spiele verliert und das wird nicht das letzte Spiel sein, was sie verloren haben.
Schade.
So nüchtern und rational muss man die Geschichte auch angehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der FC eine gute Bundesliga-Saison spielen wird.
Ja, und der FC, das darf ich noch kurz einwenden, um mal den Realismus wieder reinzubringen, hat ja auch bei seiner letzten Meisterschaft 8-mal verloren, haben halt den Rest fast alles gewonnen. Also
okay, das wäre das mit dem Realismus. Sehr gut.
Okay, bitte, du wolltest.
Das finde ich, was ganz wichtig ist, der hat halt diese Flexibilität, durch die verschiedenen Spieler auch wirklich das System umzustellen. Dann beginnt er mit der Viererkette, dann merkt er, muss mehr das Mittelfeld überlagern. Das sagen ja die neueren Trainer häufiger so. Und dann
Richtig.
Ich passe dann immer auf. Und dazu bringt er halt immer sehr oft den Florian Kainz, weil er diese Ballsicherheit mit ins Mittelfeld trägt, was er wirklich überragen kann immer noch, finde ich. Deswegen ist er, finde ich, für diese Spiele ab der 60., 70. auch in der Bundesliga immer noch wichtig. Ja, wie gesagt, also diese Flexibilität, die du hast, die hast du auch nur dadurch, dass du diese Menge an Spielern hast, die aber auch diese unterschiedlichen Qualitäten einfach mitbringen. Und deswegen kommt so ein Elmalla weiterhin auch eher von der Bank, weil er vielleicht noch nicht dieses Rückzugsverhalten hat. Das hat er auch so leicht anklingen lassen.
Ja.
Also das im Moment ergibt vieles Sinn. Es war jetzt halt schade, weil die Tore, wie sie fallen, sind dann wiederum unnötig. Und in der ersten Liga kannst du halt weniger erlauben als vergangene Saison noch, wo die Spieler ja teilweise deutlich schlechter waren, natürlich ausgenommen die letzten beiden. Aber nee, 100% aber ernsthaft, weil es wird halt viel mehr sofort bestraft. Du kriegst in der zweiten Liga nicht in der Regel zwei direkte Freistoßtore an zwei Spieltagen, ne?
Ich glaube, der 1. FC Köln hat ja im letzten Jahr 8-9 Spiele 1-0 gewonnen.
Ja.
Und hat der Gegner eben Riesenmöglichkeiten vergeben, genau, die sie in der Bundesliga nicht.
Genau, ganz viele Kontermöglichkeiten mit Ballgewinn, wo du denkst, die sind in Überzahl und spielen es nicht richtig aus. Das hast du jetzt gesehen, wenn die Leipziger hier mit Bakayoko und Diamandé, wenn die dir im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegen. Ja. Und dann vielleicht auch noch ein Marvin Schwäbe nicht seinen, ich sag mal so, allerbesten Tag hat, das gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, dann ist das so diese Mischung, die dann nicht reicht, um da einen Punkt zu holen.
Ja, das ist klar. Ne? Dann hast du auch noch ein bisschen Pech beim 1-0. Hübers, ich weiß nicht, ob er gefoult wurde. Das war ja eigentlich eine ähnliche Situation wie letzte Woche, ne? So, wo er dann recht einfach fällt, ne? Wo Drago sich da durchsetzt. Aber vorher auch, wo Walsch mit angeköpft wird, da wäre ja normalerweise gar nichts entstanden, im Normalfall. Genau. Aber ist halt so und kannst halt nicht alles verhindern. Ein bisschen Pech dabei, wo wir gerade bei Hübers sind. Der wird ja manchmal auch immer noch so ein bisschen angezweifelt, auch in Kölner Fankreisen. Kannst du das nachvollziehen oder ist das für dich ein No-Go, weil er für dich auch wahrscheinlich ein sehr wichtiger
Spieler ist? Ich habe Timo ja auch in den 14 Tagen kennengelernt. Ich hatte ihn vorher schon das eine oder andere Mal kurz gesprochen, wo wir uns mal auf einer Veranstaltung getroffen haben, wo wir uns mal am Geisbockheim getroffen haben, weil ich da was abgeholt habe. Da haben wir uns auch kurz unterhalten. Und ich finde, er ist schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den FC. Ja, er hat Erfahrung, er geht voran, er ist meinungsstark, ja, er ist sehr intelligent, das muss man auch sagen. Also wirklich, er weiß genau, was er sagt, er weiß genau, was er auf dem Platz tut. Ja, er hat auch gute Ideen, wenn man sich mit ihm mal unterhält. Man kann sich auch gut mit ihm unterhalten. Und er ist zweikampfstark, er ist nicht der allerschnellste Spieler. Ja, aber das deckt er ab mit einer guten Positionierung. Ja, er antizipiert gut und so weiter. Und deswegen ist er nicht umsonst auch bei Lukas gesetzt.
Das ist halt das so ein bisschen, was auffällt. Ja. Er muss halt, finde ich auch, durch seine manchmal fehlende Schnelligkeit, muss er halt sehr oft ins Risiko gehen. Und wenn es dann natürlich nicht gut ausgeht, dann sieht er schlecht aus. Anders finde ich zum Beispiel die Entwicklung, das hatte ich jetzt schon mal so kurz vor der Saison gesagt, vom Joel Schmid, weil ich finde, der bringt dieses Grundtempo mit und der kann dann eher mal sowas wegverteidigen und die Leute auch mal ablaufen.
Ich weiß gar nicht, wie schnell der ist.
Da muss ich dir zustimmen, das habe ich auch in der Kürze der Zeit gemerkt, im Training schon habe ich das gesehen, wie er auch zur Sache geht, ja, wie kompromisslos er spielt. Und er hat ja vorher kaum gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob er verletzt war. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe ihn dann auch in beiden Spielen eingewechselt.
Bei einer Verletzung vom Heinz kam er zum Beispiel in Nürnberg dann recht früh, 50. Minute rein.
Da kam er rein und weil ich hatte überhaupt keine Bedenken, weil er in den Trainingseinheiten richtig, richtig überzeugt hat. Ja. Und auch für ihn freut es mich, dass er jetzt in der Anfangsformation steht. Da hat er sich erarbeitet. Er ist im Winter gekommen, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Im Winter gekommen. Dann brauchst du auch schon mal ein bisschen Anlaufzeit und der ist jetzt voll da. Der ist groß, der ist kopfballstark, der ist schnell. Ich finde ihn auch gut.
Ich finde, der bringt eine Sicherheit jetzt rein, weil er jetzt ein anderes Selbstverständnis hat. Vielleicht diese Einarbeitung, Phase, die er einfach brauchte.
Ja, Einarbeitungszeit.
Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist halt so. Dadurch kamen vielleicht dann auch ein paar Flüchtigkeitsfehler, weil er hatte bei ein, zwei Strafstoßsituationen, als du noch nicht da warst, da sah er einfach blöd aus, unter anderem gegen Düsseldorf, wo er den dann mit der Hand klärt.
Er neigt auch, das ist immer noch ein bisschen da. Er neigt immer zu manchmal so etwas leicht dödel. Ja, er macht super Sachen.
Aber ich finde,
hat er manchmal so einen Hauer drin. Ne?
Ja,
so,
aber gut,
das sind auch Menschen.
Ne? Diese Punkto-Geschwindigkeit, die hat er einfach und die brauchst du gerade gegen diese Top-Top. Teams in der Bundesliga.
Ja, ich war überrascht, also wie schnell der ist.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du könntest nicht mit zwei Hübers da spielen. Das ist einfach so. Ja. Und den Heinz bringst du halt in so einem Spiel, nimmst du dich vielleicht auch mit in den Kader, wenn du was wegverteidigen musst am Ende. Ja. Dann wäre der hundertprozentig gekommen. Und das ist halt wieder das, du hast die schöne Mischung. Leider ist der Vandenberger jetzt früh verletzt. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen, dass ich an dem vielleicht alle so ein bisschen aufbauen können, wobei man auch sagen muss, er ist ein junger Mann, der kommt jetzt erst nach Deutschland. Der hat jetzt diese riesen Ablöse, die prangt jetzt über ihm, das darf man halt auch alles nicht unterschätzen, ne? Aber
Gut. Aber dann hat der FC ja jetzt, kommen wir mal kurz zum Spiel zurück.
Ja.
Oder das heißt kurz, wir wollten ja auch schon drüber reden. Dieses 1:1, der FC hat ja gut reagiert. Ne? Also hat sich ja auch von Leipzig jetzt nicht zu stark einschnüren lassen, hatte seine Momente. Nee, das 1:1 war ja edel herausgespielt. Ja, ja. Johannesson mit diesem wunderbaren Pass auf Martel.
Ja.
Das Martel war dann ebenso toll auf Thielmann und der Jan mit dem falschen Fuß.
Ne? Also schöner kann man ein Tor eigentlich nicht rausspielen. Ne?
Ja.
Und das haben sie ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie dich durch Rückstände nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Ne? Das war in Regensburg so, wo sie ja auch zurückgelegen haben, wo sie ganz spät zurückgeschlagen haben. Das war in...
Ja, in Mainz haben sie ganz spät das Siegtor überhaupt erst gemacht.
Da haben sie ganz spät das Siegtor gemacht. Dann das überragende Spiel gegen gegen den Freiburger FC. Da war ich im Stadion. Also das war wirklich vom Allerfeinsten, wie sie da gespielt haben. Ja. Ne, die Freiburger waren an dem Tag nicht gut. Aber an so einem Tag musst du eine Mannschaft einfach auch mal erwischen und dann deinen sehr, sehr guten Tag auf den Platz bringen. Und das hat der FC genau hingekriegt. Die Freiburger haben danach zweimal jetzt gewonnen. Ne, aber in Köln waren sie chancenlos.
Ja.
Ne, und das zeigt, was diese Mannschaft eben drauf hat.
Was in ihr steckt. Ne? Und dann dieses Tor zeigt
bis zur letzten Sekunde. Ja. Ne, Mainz war ja auch nochmal ein Beispiel dafür, Gas geben und einfach punkten, Spiele gewinnen wollen.
Genau. Ich bleib mal bei Jan-Uwe, weil nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern er ist ja auch in dieser Saison deutlich auffälliger. Er hat ja auch in der letzten Saison teilweise eine unglückliche Rolle gehabt.
Wer? Ne?
Jan-Uwe Thielmann.
Ah ja, ja.
Ja, da ist ja Jan-Uwe.
Ja. Das Uwe wird meistens eher als Witz noch mitgenannt.
Ja, genau, wegen Uwe Seeler oder was auch immer. Ja. Aber der Jan-Uwe, der heißt in vielen Fankreisen einfach Jan-Uwe. Ne? So, und deswegen habe ich das einfach nochmal erwähnt. Nein, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen der Knopf aufgegangen. Wie hast du ihn erlebt?
Genauso wie er jetzt ist.
Ja.
Weil ich ihn auch von der defensiven Position nach vorne geschoben habe.
Ja.
Jan ist ein Offensivspieler. Mhm. Ja, und er hat ja bei meinem Vorgänger oftmals rechts defensiv gespielt, wenn er in der Viererkette gespielt hat, oder er war der Schienenspieler. Und Jan hat einfach defensiv Schwächen.
Da hatten wir auch eine gewisse Meinung hierzu.
Ja,
dass er so oft da gespielt hat.
Er hat einfach defensiv Schwächen. Mhm. Und das war das Erste, was ich, er war, glaube ich, der zweite, dritte oder vierte Spieler, mit dem ich sofort gesprochen habe und habe gesagt, Jan, ab sofort in Nürnberg, Freitagabend spielst du wieder, wir spielen 4-2-3-1, du spielst wieder rechts offensiv. Mhm. Das hat er bei mir auch 2002 gespielt. Mhm. Da war er noch ein ganz junger Spieler. Ja, hat er auch vorne geschwinden. Dann hat er sich aber im Training verletzt und konnte nicht mehr zum Einsatz kommen.
Ich vermute, zur Relegationszeit. Ne?
Zur Relegationszeit.
Ja, ja.
Da habe ich die letzten 6 Spiele ja gemacht, unter anderem auch gegen Leipzig. Mhm. Mit Julian Nagelsmann war das, glaube ich. Und da hat er auch rechts vorne gespielt. Und Jan ist für mich ein Offensivspieler. Mhm. Ja, und er hat dann gegen Nürnberg sofort wieder rechts gespielt. Er hat ein Riesenspiel abgeliefert in Nürnberg und auch zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es ist ein Offensivspieler und Lukas hat das auch erkannt und hat vielleicht auch die 2 Spiele gesehen und andere auch. Die haben ja letztes Jahr auch gegeneinander gespielt, gegen Paderborn. Und das ist die Position von Jan Thielmann. Das ist ein offensiver Dribbel, der ist schnell, der ist mittlerweile abgebrüht, abgeklärt bei Chancen. Du hast gerade gesagt, mit seinem linken Fuß, das ist der Schwächere. Aber ich konnte früher mit links, kam ich noch nicht mehr von der Eckfahne bis zum ersten Pfosten.
Haben wir was gemacht.
Und er ist auch mit links, also wunderbar in die lange Ecke, tolles Tor.
Linksfuß. Das nur am Rande. Nee, aber das sah ja auch dann gut aus und das wirkte ja dann auch bis zur, also ne, so 4-5 Minuten vor der Halbzeit hast du gedacht, okay, das musst du jetzt irgendwie noch in die Halbzeit bringen, weil du hast gemerkt, dass die langsam ein paar Holzscheite mehr draufgelegt haben aufs Lagerfeuer. Und dann ist es ja leider. Diese 5 Minuten haben sie ja am Ende gemacht.
Ne? Ja, ich will noch kurz zum 1-1 sagen. Es war nicht nur gut herausgespielt, es ist halt dieses gleiche Schema, weil du immer wieder diesen öffnenden Ball hast von einem der Außenverteidiger, der das Spiel verlagert und dann entstehen die Tore. Also es ist halt kein Zufall, wie die Tore entstehen. Das finde ich das ganz Wichtige. Und was du jetzt sagst, diese Phasen, ich sage jetzt mal dieses Leidens, das war auch in Wolfsburg so. Da fehlt mir im Moment noch so diese, vielleicht auch Coolness, dass es so ein bisschen besser hinten rausspielen dann. Du hast dann irgendwann das Gefühl, das schnürt sich immer mehr zu. Mhm. Und dann weißt du, obwohl jetzt keine Riesenchance vorher war, es fällt irgendwann. Ich wusste das auch in Wolfsburg. Also das liegt dann irgendwie in der Luft.
Ja.
Dann bist du halt irgendwann diesen Schritt zu weit weg. Da mache ich zum Beispiel beim 2-1 dem Kraus gar keinen Vorwurf, weil er, wenn er gegen den Bakayoko da ins 1 gegen 1 geht, an der 16er Kante,
ja,
dann kann der Ball immer irgendwie durchflutschen. Und dann macht es in der Mitte noch überragend mit der Hacke und dann fällt's halt.
Ja, ja.
Das Problem ist halt in dem Falle gewesen, dieses 3-1 danach. Und das ja, regt mich auf, ist zu viel. Ja doch, ja, in dem Moment schon. Weil das ist genau das, was wir letzte Woche in Wolfsburg gesprochen haben.
Genau das Gleiche.
Also
auch der gleiche Spieler.
Genau, Erik Martel kann man nichts sonst vorwerfen. Aber da fehlt ihm häufig, finde ich, so die Erfahrung, dass er manchmal die Fouls zieht, die man nicht unbedingt ziehen darf. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass dann da ein David Raum steht, letzte Woche ein Maxi Arnold. Da ist er dann manchmal vielleicht nicht so auf Sendung.
Ja, also, er hat eigentlich dann vorher auch diesen schönen Pass zum 1-1. Ja, also, dass er unheimlich wertvoll ist, wissen wir alle. Ne? Das hast du natürlich auch mitbekommen.
Ja, ja, ja.
Aber dann jetzt das zweite Mal, ist natürlich dann einerseits Pech, andererseits aber auch ein bisschen
Nachschub. Er ist ja noch ein relativ junger Spieler. Muss ja auch noch dazulernen. Er hat ja auch bei der Europameisterschaft, bei der U21 noch, im Mittelfeld war er sogar Kapitän, hat er gespielt. Und auch ihn habe ich ja in den 14 Tagen erlebt. Und für mich gab es überhaupt keinen Zweifel, die Doppel-6 war Husam Baric und Martel.
Mhm.
Ja, das war für mich auch von Anfang an klar, die beiden werden in den beiden Spielen spielen. Und auch da hat er mal den ein oder anderen unnötigen Ballverlust vielleicht gehabt oder ist mal zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Aber der lernt ja und er muss auch Bundesliga erstmal lernen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, das ist nun mal was anderes, erste Liga. Nicht nur für die gesamte Mannschaft, sondern auch für den einzelnen Spieler. Und der wird seinen Weg gehen, weil er eine hundertprozentige professionelle Einstellung hat, weil er immer vorne weggeht. Und deswegen muss man ihm diese Dinge im Moment auch einfach verzeihen, muss an ihm festhalten, das wird Lukas auch machen. Und dann wird das ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler.
Jetzt ist er halt auch in einer anderen Rolle, das muss man dazu sagen, weil jetzt ist er so zum ersten Mal in der Bundesliga quasi der Verantwortliche auf dieser wichtigen zentralen Position.
Ja, damals waren ja noch andere Leute.
Genau, da war immer ein Skiri noch neben ihm, wo er halt lernen konnte. Und jetzt muss er selber so ein bisschen der Anführer sein. Ist auch voll, kann mir auch zugestehen, da muss er noch reinwachsen. Und in dem Fall muss ich auch sagen, der Freistoß, meiner Meinung nach, also an einem guten Tag hat den Marvin Schwäbe.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Das wird schwer.
Glaubst du?
Also weißt du, wenn du dann
und die Mauer spannt vielleicht ein bisschen
komisch. Da muss er vielleicht einen halben Schritt weiter
spekulieren
in die Mauerecke, sage ich jetzt mal, da wo der Ball eingeschlagen ist. Aber die Torleute haben natürlich heute auch alle Angst. Die wollen keinen Ball in ihre Torwartecke reinbekommen. Mhm. Deswegen stehen sie vielleicht manchmal einen halben Schritt zu weit da, weil sie sagen, wenn ihr über die Mauer geht, kann ich wahrscheinlich eh nichts machen.
Ja,
steht er den halben Schritt weiter Richtung Mauer, Richtung dem Pfosten, wo der Ball einschlägt, dann hat er vielleicht die Möglichkeit, den zu hangen. Aber ich glaube auch, die Mauer ist nicht richtig hochgesprungen.
Das Timing war komisch.
Also ich glaube, Timo Hübers, der war, als der Ball kam, war er schon wieder auf dem Weg nach unten.
Ja,
ich weiß es, das ist eine Vermutung.
Ja, aber es sah so aus. Sie waren im Sinkflug und der Ball schlug jetzt ja auch nicht oben ein.
Nein.
War ja mehr so mittig.
Genau.
Deswegen, das war so.
Genau. Du siehst als Torwart natürlich in dem Moment ein bisschen blöd aus, klar, ne? Weil der Ball war ja jetzt nicht im Winkel, so dass man sagt, boah, da konnte ja keiner ran. Also er wirkte und er hat ja dann auch mehr oder weniger die Hände zurückgezogen. Ich dachte, ich habe einen kurzen Moment vermutet, er denkt, der geht vorbei.
Ja, also darf man sich auch nicht täuschen lassen, wenn der Ball nicht in den Winkel geht. Wenn er über die Mauer kommt und fällt wie ein Stein runter, hast du als Torwart auch keine Chance. Siehe Grimaldo, Leverkusen, die beiden Tore gegen Frankfurt.
Ja.
Ja, der eine kommt vom Pfosten zurück vor die Hand vom Torwart von Frankfurt und der zweite, der schlägt direkt ein. Also es ist schwer, einen Ball aus der Torwart-Ecke aus der Ecke, wo die Mauer zumacht, zu halten. Wenn du auch nur einen halben Schritt zu weit wegstehst, kriegst du den Ball nicht mehr.
Bei diesen Spezialisten, die nur darauf trainieren.
Ja, die hauen die und Raum ist da einer, Grimaldi ist einer, da gibt's noch den einen.
Es ist halt blöd für einen Torwart, dass das zweimal hintereinander passiert und der Raum sich auch im Interview im Prinzip darauf berufen hat, ne? Indem er gesagt hat, ja, ich habe ja letzte Woche gesehen, ne, mit Torwart-Ecke und sonst was, ne, der halbe Schritt, und er hat ja im Prinzip genau das so erklärt. Ne, so
kann er ja, er hat ja schon vorher mal gegen ihn getroffen. getroffen. Ja. Vor 2 Jahren hat er schon mal ein Freistoßtor gegen den gemacht.
Ach, lieber Gott, ich habe das schon wieder verdrängt. Aber okay.
Und da hat er dann auch diesen Golfjubel gemacht und so. Ja, das ist ja alles durchchoreografiert bis ins Letzte. Ja.
Okay, kann man halten, was man will.
Aber ja, auf jeden Fall, das war natürlich so, das waren die entscheidenden 4-5 Minuten. Das wurde ja auch im Nachgang zu Genüge angesprochen.
Ja,
das ist dann einfach bitter, wenn du siehst, wie das ganze Spiel läuft, auch von Ballbesitzphasen etc. Kannst du dir im Ende von nichts kaufen.
Da habe ich mal eine Trainerfrage zu. Und zwar, der Kwasniok hat ja dann auch anschließend gesagt, ich könnte mir in den Hintern beißen. Also in aller Wertesten hat er gesagt. Ne? So, und er hat sich auf diese letzten Minuten bezogen. Er hatte schon den Plan, etwas zu verändern, weil er gesehen hat, dass da eventuell Instabilität reinkommt. Aber er hat dann gesagt, ich warte noch bis zur Halbzeit. Ne? So, und dann nach dem Nachhinein, er hat dann so ein bisschen auch die Schuld bei sich gesucht. Es ist manchmal auch als Trainer wirklich doof. Du siehst eine Entwicklung, aber du bist nicht sicher. Es könnte ja auch sich wieder fangen.
Ich kann das 100% nachvollziehen, dass du merkst, der Gegner wird vielleicht im Moment ein bisschen stärker und du möchtest was verändern. Auf der anderen Seite ist das während des Spiels nicht immer ganz so leicht. Mhm. Und wenn du dann nur noch 5-6 Minuten hast bis zur Halbzeit, dann kann ich den Gedanken 100% nachvollziehen, dass er sagt, nee, ich warte noch bis zur Halbzeit. Dann kannst du das in Ruhe machen und so weiter. So, und wenn du das, wenn du noch 4, 5, 6 Minuten zu spielen hast und der Gegner ist viel im Ballbesitz, der Gegner drückt, dann was verändern zu wollen, das verunsichert vielleicht doch noch. So war hat das nicht gemacht, du warst nicht verunsichert, hat trotzdem die 2 Gegentore bekommen. Ja. Das ist halt Pech. Ja. Das ist ärgerlich.
Das ist dann das wirklich Pech.
Das ist ärgerlich. Also ein bisschen eigentlich nach dem Motto, eigentlich Augen zu und durch und dann versuchen wir es in der Halbzeit ruhig
zu machen. So, sonst, ganz genau.
Sonst bleibt es auf der Strecke die Hälfte.
Genau. Genau. Und kommt nicht alles so rüber, wie du dir das dann wünschst, dann machst du dir auch Vorwürfe.
Ja.
Ne? Und dass er das so eben auch sagt, zeigt ja seine totale Offenheit und so, wie er eben auch ist.
Ist jetzt so und dann stand es halt 3-1 und ich wollte aber noch mal auf die Schwäbe-Situation zu sprechen kommen. Jetzt gar nicht mal wegen des Tors, sondern so allgemein wirkte er, du hast es eben schon gesagt, ein bisschen fahrig. Ne? So, ich meine, gut, ne, wir reden davon, dass jeder mal einen schlechten Tag haben kann, aber so, es gibt Leute im Umfeld des FCs, also jetzt so Fans, die sagen, also er hat sich ein bisschen so, er wirkt so nicht so angekommen in dieser Saison. Kannst du das unterstreichen oder?
Nee.
Das kannst du nicht.
Gut. Nee, ich auch nicht.
Also, okay.
Also das war jetzt nicht sein bestes Spiel, weil er hat ein paar Dinger unglücklich nach vorne prallen lassen. Mhm. Aber außer dass er eine neue Frisur hat, ist mir jetzt noch nichts auf negativ.
Also er hat jetzt eine.
Und das meine ich jetzt auch nicht negativ. Also er wirkt vielleicht äußerlich etwas verändert, aber ich finde ihn generell trotzdem. Also jetzt nicht unstabiler.
Also, dass ich viel von ihm halte, weißt du ja. Ich habe ihn ja auch in die Top 11 der letzten 25 Jahre eins gewählt mit dir zusammen. Über die Flop 11 reden wir heute nicht. Aber was sind denn so die Stärken aus deiner Sicht von Marvin?
Ja, erstmal, er hat eine enorme Ausstrahlung. Hm. Ja, eine enorme Ausstrahlung auch auf seine Mitspieler. Ja, das habe ich auch gesehen. Und er war auch ein wichtiger Ansprechpartner. Er sagt nicht immer unbedingt viel, aber wenn er was sagt, dann hat das Hand und Fuß. Er ist sehr trainingsbesessen, er weiß, was er kann. Und ich hatte mich damals schon gewundert, dass er zur Nummer 2 degradiert worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war so ein bisschen auch so eine politische Entscheidung, weil ich
das darf es aber nicht sein. Es müssen sportliche Kriterien gelten. Und da war er einfach noch der bessere Torwart. Das muss man einfach sagen. Und auch da mit der Rückholaktion von ihm und von Dominik Heinz. Von da an ging es aufwärts. Mhm. Da hat man sich stabilisiert, da hat man diese viele zu Null Spiele gehabt und da haben die beiden und gerade der Defensivverbund großen Anteil dran gehabt, um überhaupt mal wieder nach oben zu kommen. Mhm. Ja, und da hat Marvin eben auch zu beigetragen. Und er ist reaktionsschnell. Mhm. Er ist auf der Linie, er ist ein guter Fußballer. Trotzdem, er kam beim ersten Training zu mir und sagt, Trainer, willst du, dass ich risikoreich von hinten heraus spiele oder kann ich auch mal einen Ball lang spielen? Ich sag, Marvin, wenn Gefahr ist, hau das Ding nach vorne. Mhm. Ja, weil da haben wir mit Lempeler auch einer, der den verarbeiten kann und der den verteidigen kann, bevor ich den Ball verliere und wir kriegen ein Gegentor. Ja, also der denkt auch mit, der spielt auch mit, ne? Und ja, es ist einfach eine große Persönlichkeit und auf der Torwartposition sind sie so gut besetzt.
Naja, Ron Robert ist ja auch noch da. Ne?
Ron, also, da muss jetzt und auch zum Thema nicht in die Saison gekommen, da kann ich mich aber ans Wolfsburg-Spiel erinnern, gerade in der Phase, wo es 2-1 für Wolfsburg stand, hat er zweimal noch sehr starken Konter gehalten. Mhm. Und kurz nachdem das 2-2 fiel, das kam fast gar nicht in den Fernsehkameras, da war Wolfsburg schon wieder links durchgebrochen. Mhm. Da hat er auch noch ein 1-gegen-1 gehalten. Also in Wolfsburg hat er uns mit dem Punkt festgehalten. Da haben übrigens auch einige über den Freistoß ja diskutiert, wo ich meiner Meinung nach sage, der ist überragend geschossen.
Überragend. Ja. Also gehört Glück zu, wenn du den so triffst wie Arnold. Der kann den nicht halten.
Teile ich jetzt zumindest nicht. Also
ja, uns, ja. Also bei mir rennt er offene Türen ein, weil natürlich, wie gesagt, das beste Spiel war nicht von ihm, aber grundsätzlich ist das ein Riesentorwart, den wir da haben. Und absolut. Von daher bin ich auch nicht der Meinung, dass man darüber groß diskutieren muss. Er darf natürlich beim nächsten Mal ruhig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der braucht immer mal so ein Spiel. Weißt du, dass er einmal so wo er dann wieder die 3-4 Dinger raushaut und dann kommt der richtig ran. Ne? Dann haut der alles weg, was da auf dem Tor kommt.
Vielleicht kommt Stuttgart ja gelegen, weil die sind offensiv ja doch wieder ganz gut ins Rollen gekommen.
Wir werden sehen, da reden wir natürlich gleich noch drüber. Was ihm so teilweise vorgeworfen wurde, dieses nach vorne abklatschen. Ne? Das hat man ihm jetzt so ein bisschen auch vorgehalten.
Also wie gesagt, wenn man jetzt über dieses eine Leipzig-Spiel, dann kann man meinetwegen drüber diskutieren. Aber wenn jetzt der Anklang ist, er hat noch nicht in die Saison gefunden, das teile ich überhaupt nicht.
Nee, okay. Finde ich auch nicht.
Haben wir auch jetzt besprochen, muss jetzt nicht weiter besprochen werden. Und wir haben einen Top-Torwart. Jetzt schauen wir doch mal das Spiel selber. War dann in der zweiten Halbzeit immer noch irgendwie offen? Du hattest immer noch das Gefühl, der FC kann zurückkommen. Friedhelm hat es ja schon angesprochen, die Chance von Ache. Muss natürlich auch letztendlich auch sagen, dass auch Leipzig seine Chancen hatte. Aber der FC war nicht weg. Und du hattest das Gefühl, ja, der FC drückt sogar, aber Leipzig hat es auch ein bisschen kommen lassen.
Ne? Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass sie teilweise wollten, dass der FC immer wieder in diese Zonen kommt. Das haben sie einfach gut gespielt, glaube ich. Es fehlte dann halt dieser letzte Kick, diese letzte Konsequenz.
Ja, du hast die Halbchancen ja eben schon
genau erwähnt. Genau, ne? Also, dann ist das Spiel auch irgendwie auserzählt. Dann habe ich gemerkt, ab der 80. dann waren auch die Körner langsam verbraucht. Das ist dann auch okay, weil du wirst ja so ein bisschen müde von dem Anrennen. Und wenn dann nicht dieses 3-2 kommt, dann hättest du ja auch nochmal so einen Zusatz-Push gehabt. Einfach, ist ja klar, das pusht ein Team ja einfach. Ja. Wenn du dann diesen Anschlusstreffer hast, dann kannst du vielleicht auch nochmal 10 Minuten, ich glaube, das so würde ich es machen, dann kannst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen rausnehmen und sagen, wir haben am Ende ja noch was, wir brauchen ja nur noch ein Tor. Das ist noch ein bisschen was anderes, als dass du jetzt unbedingt noch dieses zweite erstmal brauchst, um überhaupt wieder ranzukommen.
Ja, das hat man ja auch noch, wir haben ja diese Waffe. Wir reden gleich noch ganz speziell über El Mala, aber das ist ja eine Waffe und die hat ja jetzt so früh gezogen wie noch nie.
El Messi, habe ich schon gehört.
Ja, El Messi ist auch schön, wie er dann zur 46. Minute schon kommt. Er hat dann ein bisschen gebraucht, hat aber auch noch zwei schöne Schüsse abgesetzt. Die waren nicht ganz so erfolgreich, aber dieser Zaubermoment, den hat er diesmal nicht gehabt. Aber er hat ja schon wieder angedeutet, dass er eine Waffe sein kann.
Ja, aber auch ihm muss man Zeit lassen. Ja. Ja, von dem darf man nicht in der ersten Saison erwarten, dass er Köln allein in der Bundesliga hält. Ja, er hat riesen Potenzial, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Ja. Aber auch das macht Lukas sehr, sehr gut, wird mit ihm sehr, sehr viel sprechen, da gehe ich mal von aus, weil er eben auch ein sehr kommunikativer Trainer ist und gerade auch mit so einem jungen Spieler, der natürlich auch weiß, dass er gut ist und der auch weiß, dass er wahrscheinlich richtig gut werden wird, musst du natürlich auch davon überzeugen, dass noch nicht der richtige Moment ist, um vielleicht von Anfang an zu spielen. Ja, und wenn du das machst, dann wird dieser Spieler in diese Bundesliga auch hineinwachsen, auch in die Mannschaft hineinwachsen. Im Moment ist das genau das Richtige, was er macht. Ja, ihn 45., 60., 70. oder immer wieder mal versucht reinzubringen. Gut
dosiert, ne?
Genau, dass er Bundesliga-Luft schnuppern kann, weil die Spieler davor sind auch alle gut. Ja. Ne? Und er weiß, das ist auch wichtig, wenn du einen Spieler von draußen reinbringst, der bringt neuen Schwung, ja, der bringt Begeisterung, der bringt Individualität, ja, der kann auch mal ein Tor machen oder Tore vorbereiten und das ist einfach sehr, sehr gut und den Weg dürfen sie nicht verlassen. Ich meine, man muss sagen, der kommt aus der dritten Liga, da war er überragend, ne, überspringt die zweite Liga, ist jetzt in der ersten Liga und das machen sie alle wirklich sehr gut und ich hoffe, ich kenne den Jungen nicht. Ich hoffe, dass der Junge da auch vernünftig bleibt, gut beraten wird und auf seinen Trainer und auf Thomas Kessler hört.
Ja, scheint im Moment so zu sein. Jedenfalls wirkt das alles sehr harmonisch. Haben ja auch den Bruder rangeholt, was ja auch, glaube ich, ein guter Move war, wie man heute so schön sagt, ne, dass man auch da sozusagen den Wohlfühlfaktor hat, der ja mittlerweile auch sogar bei der U21 gar nicht mal so schlecht funktioniert. Ne?
Ja gut, aber das ist ja auch jetzt nicht so überraschend, weil der in der dritten Liga auch schon zumindest ab und an getroffen hat. Also die Qualität für die Regionalliga wird der Bruder auf jeden Fall haben. Die hat Sargis Adamyan auch, der hat ein Weltklasse-Tor übrigens gemacht in Oberhausen. Aber unglaublich. Davon nicht. Und man muss halt sagen, das ist halt auch spielbedingt. Du hast natürlich gemerkt, in Wolfsburg kam man noch später. Da war vielleicht der Gegenspieler Fischer auch noch ein bisschen müder. Du hast gemerkt, jetzt spielst du gegen den Riedle Baku. Der hat auch schon mal das Nationalmannschaftstrikot angehabt. Das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack. Also er kam eigentlich besser ins Spiel, als sie dieses doppelte Tempo über die Seite hatten mit Meiner. Das war, da war Elmalla auch erst im Spiel. Also wie Friedhelm sagt, der wird jetzt nicht alleine uns nach Europa schießen.
Nein, das sehe ich auch.
Aber deswegen ist ja alles okay und du siehst trotzdem, er hat in jedem Spiel die Aktion, er kommt vorbei, er nimmt sich die Abschlüsse. Die Brust darf nur nicht irgendwann zu breit werden. Das muss halt im gesunden, das muss ausgewogen bleiben.
Genau. Ne? Ja, wir werden sehen. Aber das wäre auch ein Spieler, den hättest du auch gern trainiert, oder?
So ja, natürlich. Ja, Leute, die hat man gerne in der Mannschaft. Nein, natürlich, weil ich habe ein Wort vergessen, Mut. Ne? Er ist mutig. Mhm. Ne? Du hast gerade gesagt, er geht in Dribblings rein. Das muss er auch weitermachen, auch wenn er mal hängen bleibt. Und das musst du als Trainer dem dann auch zugestehen, wenn er das nicht übertreibt. Mhm. Ja, aber solche Spieler, die so dribbelstark sind, die im Dribbling so ein Tempo auch haben, das musst du denen immer zugestehen. Auch wenn sie zweimal hängen bleiben und dreimal hängen bleiben, dann bleiben sie halt hängen, aber sofort versuchen, den Ball zurückzugewinnen. Mhm. Ja. Ja, und beim vierten Mal kommt er durch und macht ein Tor. Ja, dafür darf man ihn nicht kritisieren, ja, sondern man muss ihm das einfach zugestehen.
Ja, das ist seine Spielweise und die muss man fördern. Also sehe ich genauso. Ja, wollen wir über das Spiel noch einen Deckel drauf machen? Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Weil ich glaube, irgendwann lief es dann aus.
Das lief aus und was wir vielleicht noch als Überschrift nehmen können, dann halt ordentlich, ist nicht gut genug. Zumindest auf RB Leipzig-Ebene. Vielleicht noch angemerkt, das fällt ja auch so mit rein, Thema Freistöße ist ja auch generell dieses übergeordnete Thema Standards.
Defensivstandards,
ja. Genau, deswegen der Uedraogo, der kommt ja zweimal zum Abschluss. Mhm. Und da sind sie, finde ich, nicht wach genug. Und das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, finde ich, weil das kannst du auch so noch besser wegverteilen. Genau,
Aufmerksamkeit.
Genau wie in Wolfsburg, wo der Amura mit 1,70 den Pfannenberg überspringt. Die Dinger sind, finde ich, unnötig, wenn du die fängst. So ein 2-1 kannst du dir in Leipzig immer mal fangen, weil das... Dann ist individuelle Qualität, das ist Tempo, das ist Spielgeschick, das kommt alles zusammen. Aber die Dinger, das muss verbessert werden, auf jeden Fall.
Ja, also diese Defensivstandards sind ja wirklich, auch in der Statistik schlagen die ja richtig zu Buche. Ne? Ich glaube, wie viele Gegentore haben wir jetzt?
Fünf von sieben. Also selbst, ich meine, das Freiburg-Gegentor, also aus Trainersicht würde man es natürlich nie sagen, aber im Stadion hat es natürlich keinen interessiert. Aber auch das war ein Eckentor, ne?
Ja.
Da waren sie dann halt auch nicht auf Sendung. Das ist ja einfach das, ne? Dann schaltest du schon ab und dann ist es so.
Ja, ja. Aber da kann ein Trainer ja dran arbeiten, ne? Das sind ja Dinge, die man.
Ja, es gibt aber, ich gehe davon aus, das habe ich irgendwo gelesen, sie arbeiten ja auch daran. Ja, es ist ja nicht so, dass sie das nicht machen. Aber es gibt einfach Phasen in einer Saison, da kriegst du mal 5, 6, 7 Spiele hintereinander, kriegst du einfach ein Tor nach Standardsituation und dann gibt es wieder Phasen, da kriegst du 10, 15 Spiele kein Tor nach Standardsituation. Ja. Obwohl du daran arbeitest. Ne? Also das ist, ich hoffe, dass die Phase jetzt vorbei ist, dass sie noch aufmerksamer werden bei Standardsituationen, dass du dich wirklich da auch auf die Leute, die um dich herum sind, vom Gegner, so konzentriert, dass du eher an den Ball kommen willst als der Gegenspieler. Das muss einfach das Ziel sein. Da muss man verbissen sein. Ja, und sagen, du, der Stillkamp, wenn sie nicht, ich weiß nicht, ob sie eingeteilt werden.
Das wäre jetzt meine Frage. Bist du ein Freund generell Raumdeckung oder
Manndeckung? Ich bin Freund von Einteilung. Ich bin Freund von Einteilung, das haben wir auch gemacht. Und da ist jeder Trainer anders. Man kann dann in gewissen Momenten, wenn ich vielleicht gesperrt werde durch meinen Lauf, kann ich den auch kurzfristig übergeben. Das muss abgestimmt sein. Mhm. Aber jeder hat eigentlich eine feste Zuteilung, die man mal übergeben kann, aber dass dort Mann gegen Mann verteidigt wird. Und da muss ich einfach dran sein. Und da muss ich auch mal am Trikot sein. Oder muss ich mal auf die Füße stehen. Und was weiß ich. Gerade jetzt in dem Moment, wo ich so Tore kassiert, da muss ich noch aufmerksamer sein.
Und nicht vielleicht immer direkt wieder fallen wie der Timo.
Oh ja, das ist
leider ein Thema, was ich habe. Er hat so ein bisschen die Falleritis. Der liegt mir zu oft am Boden, sorry. Und das wird halt auch nicht immer gepfiffen, das ist einfach so.
Nee, wird ja auch nicht immer pfeifen.
Ja, und er zeigt dann immer, warum pfeifst du?
Das nutzt aber nichts.
Da wird ein Trainer doch, egal wer es macht.
Ne? Natürlich. Je nachdem, wie die Situation ist. Und wenn sie dann möglicherweise noch zum Tor führt, dann bist du noch ärgerlicher. Ja, das ist nun mal so.
Ja gut, ich sag mal, wenn keine Fehler mehr gemacht werden, wird ja der Trainer ja überflüssig. Ne?
Auch da.
Ja, ne? Aber man muss natürlich auch mal ganz klar sagen, Friedhelm, du bist hier der Aufstiegstrainer, derjenige, der es ins Ziel gebracht hat, die letzten beiden Spiele. Wir wollen das hier um Gottes Willen nicht vergessen, dass das alles, was wir hier gerade besprechen, auch die letzten Wochen, sehr viele Lobeshymnen über den Verein und über den 1. FC Köln, überall auch bundesweit gesungen werden, dass das auch viel mit deiner Arbeit und natürlich auch mit der Arbeit von Gerhard Struber zu tun hat. Aber du hast es, wie gesagt, ins Ziel gebracht, in einem Moment, wo das noch verdammt noch mal überhaupt nicht sicher war. Ne? Wie ist das, was hast du jetzt für ein Gefühl, wenn du wie gegen Freiburg auf der Bank sitzt und denkst, das hätte eigentlich auch ich da unten sein können. So, gar nicht den Lukas Mark, also ich hätte es auch gern gemacht.
Da denke ich keine Sekunde drüber nach.
Okay.
Also wenn ich mit irgendwas abgeschlossen habe, dann habe ich damit auch abgeschlossen. Und dann freue ich mich jetzt einfach für die Fans, für den Verein, für Thomas vor allen Dingen auch, für Thomas Kessler, der einen riesen Job gemacht hat. Nicht nur, dass er den Lukas geholt hat, sondern dass er auch die dementsprechenden Spieler geholt haben, ja, die einfach passen. Und da freue ich mich drüber.
Ja.
Und da denke ich nicht drüber nach, ja, das hättest du vielleicht auch. Es ist nicht so. Es ist nicht so gekommen. Fertig, aus.
Das ist auch eine Gabe, wenn man so das auch jetzt abschließt und sagt. Also,
ja,
das hat natürlich auch im Laufe der Jahre
gelernt. Ja, das habe ich auch gelernt. Aber das kann ich auch in anderen Situationen. Wenn ich irgendwo mit abschließe, dann habe ich damit abgeschlossen und dann trauere ich nicht nach oder sonst irgendwas, sondern dann ist das einfach vorbei. Mhm. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir das geschafft haben. Mhm. Ja, und du hast es gesagt, Gerhard Struber hat auch einen großen Anteil daran. Eigentlich, ich habe es auch in der Pressekonferenz direkt danach gesagt, eigentlich einen viel, viel größeren. Ne, sie waren Zweiter, sie haben 3 Punkte Vorsprung gehabt, das schlechtere Torverhältnis. Ja, aber die letzten Spiele liefen halt nicht mehr so, wie man sich das möglicherweise wünscht. Und vor allen Dingen das letzte Heim, sie haben ja in Hannover 1-0 verloren, zu Hause gegen Jan Regensburg war das 1-1.
Ja.
Und da ist die Angst einfach rumgegangen, dass man das nächste Spiel mit den Leistungen der letzten 2, 3, 4 Spiele in Nürnberg verliert, Elversberg gewinnt und dann ist man nur noch Dritter.
Mhm. Das hätte sehr gut passieren
können. Und das war halt die Angst, es ist unglaublich schwer nachvollziehbar, 2 Spiele vor Schluss auf Tabellenplatz 2 den Trainer freizustellen.
Mhm.
Ja, das können nur die Verantwortlichen selber in dem Moment entscheiden, gehen wir das Risiko ein und machen so weiter, weil er uns auf Tabellenplatz 2 geführt hat, die letzten Spiele aber wirklich schlecht waren, oder ziehen wir nochmal die Reißleine.
Ja.
Und dazu haben sie sich dann entschieden und
Thomas Kessler den richtigen Joker gezogen. Er sitzt gerade neben uns und diskutiert mit uns drüber. Und ich kann jetzt auch mal erzählen hier von uns, ne, so wie bei den Thekenphilosophen. Wir beide hatten ja relativ schnell ein unglaubliches Vertrauen in diese Geschichte. Du hast ja direkt gesagt, er wird die Spieler wieder in den Arm nehmen, er wird ihnen das Selbstvertrauen zurückgeben.
Ja, ich hatte
Nachmittag später kamen die Bilder, er nimmt sie in den Arm, ne, und also das erzähl ruhig. Also das.
Ja, also ich hatte einfach dieses positive Gefühl, was du auch auf der Pressekonferenz ausgestrahlt hast, dass es ein kleiner Neubeginn ist in der Situation, wo der FC ja, das darf man halt nicht vergessen, tabellarisch als Ausgangsposition ja trotzdem super dastand. Und ich hatte dann die vollkommene und feste Überzeugung, dass das klappt. Also Das war, hast du gut hinbekommen, weil du hast, also man hat es einfach im Umfeld gemerkt, dieses, es waren halt sehr viele Störgeräusche, die Monate und Wochen vorher da. Das war auch nicht der Person Struber nur geschuldet, sondern dieses Zusammenspiel Keller Struber, das war einfach auf Strecke unglücklich. Und ich glaube, da war erstmal so eine Art Erlösung bei vielen da, dass das vorbei ist und gleichzeitig trotzdem das Ziel Aufstieg noch nicht weg ist oder sogar sehr, sehr realistisch ist und nahbar ist. Und dann haben wir, glaube ich, vorher auch gesagt, also ich würde den Friedhelm Funkel installieren. Und so kam es auch. Ne? Und dann,
war schon sehr bezeichnend, dass es dann auch geklappt hat. Und vor allen Dingen eine Sache muss ich jetzt nach ein paar Monaten, kann man ja vielleicht auch ein bisschen offener drüber reden. Wenn dann so eine Geschichte wie mit Tim Lemperle passiert, ne, wo vielleicht andere vielleicht verzweifelt wären, hast du wahrscheinlich aus deinem Erfahrungsschatz die Sache wegmoderiert, so will ich es mal sagen. Hast du ganz kurz gezweifelt, ob an der Situation vielleicht was scheitern könnte? Weil da war der Druck ja riesengroß, deutschlandweit.
Jetzt auf nur auf Lemperle bezogen,
oder? Ja, die ganze Situation, so, die daraus entstanden ist.
Also erstmal muss ich dazu sagen, auch ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Weil ich die Mannschaft vor der Saison schon richtig gut eingeschätzt habe. Ich habe gesagt, die steigen auf. HSV und Köln steigt auf. Die haben einfach den besten Kader. Der beste Kader bringt aber nicht immer die besten Leistungen in gewissen Situationen, weil sie vielleicht verunsichert sind, weil sie dem Druck nicht standhalten und so weiter. Das kann alles passieren. Und dann habe ich es mit Matthias Lust und mit dem restlichen Trainerteam, die noch da war, die ich alle kannte von 2002. Hm. Die kannte ich alle noch, außer Hickersberger. Hm. Der ist noch da geblieben. Toller Typ, toller Trainer. Wir waren auch sofort eine Einheit im Trainerteam. Hm. Und mit der Mannschaft sowieso. Und ich habe auch sofort mit den Spielern gesprochen und habe gemerkt, dass die ein bisschen, was heißt ein bisschen, die waren sehr nervös. Die waren sehr nervös, die waren sehr eingeschränkt in ihrer Handlungsweise auf dem Spielfeld. Ja, das ist ja oft so, dass viel Taktik vorgegeben wird und aus meiner Sicht manchmal zu viel. Und ich da mit 2, 3 Lösungsansätzen gekommen bin. Mehr habe ich gar nicht verändert, aber die waren eben mit Thielmann, mit Kainz, mit Waldschmidt auf richtige Positionen wiedergestellt. Mhm. Und das hat auch sofort funktioniert, auch im ersten Training. Das war wieder, es war einfach eine Befreiung da, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Ja, es war eine Befreiung da. Gut, dann gewinnen wir in Nürnberg aufgrund des Tores, glücklich, aufgrund der Leistung, hochverdient.
Ja.
Aber ein Punkt hätte mir auch gereicht. Mhm. Dann hätten wir ja zu Hause mit dem Sieg aufsteigen können.
Ich weiß noch, beim Tor hast du selber, alle sind ausgerastet und du hast gezeigt, wir haben noch 5 Minuten zu spielen. Ja. Also du warst voll im...
Voll. Wir haben gedacht, wir können auch noch ein Gegentor möglicherweise kassieren, aber selbst wenn das ist und wir spielen unentschieden, dann schaffen wir den Aufstieg trotzdem. Wir haben es über die Zeit gebracht, wir haben gewonnen. So, und dann kam natürlich die Geschichte Lemperle. Und die hätte ich vor 15, 20 Jahren, hätte ich die anders geregelt. Nicht so souverän, nicht so milde, sage ich jetzt mal. Weil es ist schon eine außergewöhnliche Situation. Du hast nach wie vor 3 Punkte Vorsprung und hast ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus. Und der Tim geht an dem Sonntag, nachdem die Jungs ja samstags schon bis morgens 5, 6 Uhr weg waren, habe ich überhaupt nichts gegen gehabt.
Ja.
Ja, haben die gefeiert. Der Martin hat noch Geburtstag gehabt, Marvin Schwäbe. Alles gut. Sonntag war eh frei. Aber dann geht er sonntags nochmal aufs Schiff da in Rodenkirchen. Mhm. Und wenn du dann natürlich mit 2,3 Promille eingeliefert wirst, noch niedergeschlagen wirst, dann ist das in der Öffentlichkeit natürlich ein ganz, ganz schlechtes Bild. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Und er rief mich dann am Montagmorgen an. Nee, Moment, ich habe ihn angerufen, nachdem Thomas Gessler um halb sieben mich schon kontaktiert hat, habe ich aber noch geschlafen, ist mein Handy aus. Mhm. Aber er hat 3, 4 Mal versucht, da wusste ich schon, irgendwas ist passiert. Da habe ich ihn sofort zurückgerufen, dann sagt er, du, der Tim, so und so, zusammengeschlagen, Krankenhaus, Nasenbeinbruch und. Ich sage, oh, wei. Und Alkohol war mit dem Spiel, da wusste man noch nicht wie viel. Und dann habe ich Tim halt angerufen und ich habe ihn kaum verstanden. So leise hat er gesprochen. Er hat wahrscheinlich irgendwie Angst gehabt oder was weiß ich. Ja, und was ja vielleicht auch nachvollziehbar ist.
Ja.
Und da haben wir gesprochen, habe ich gesagt, Tim, pass auf. Er hat mir gesagt, dass er jetzt gleich entlassen wird. Ich sage, dann fahr jetzt erstmal nach Hause, bleib 2 Tage zu Hause. ruh dich aus und am Donnerstag kommst zum Geisbockheim und dann sprechen wir darüber. Und habe ich zwischenzeitlich mit der Mannschaft gesprochen, also mit dem Mannschaftsrat. Die waren auch unterschiedlicher Meinung. Der eine muss bestraft werden. Ja, nee, nicht. Wir brauchen den noch. Klar.
Oh, wer hat was gesagt?
Bitte?
Wer hat was gesagt?
Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich vergessen. Also, das habe ich wirklich vergessen.
Nee, also hätte ich ja auch reagiert.
Das habe ich vergessen. Und dann hat dann mit Thomas das auch so abgestimmt. Und dann kam er dann Donnerstag. Und, dann konnte er wieder locker laufen. Aufgrund der Verletzung an der Nase hätte er mittrainieren können, weil er eine Maske gehabt hat. Er war ja zusätzlich noch am Knie verletzt. Mhm. Ja, deswegen konnte er ja nicht trainieren. Und dann ist er gelaufen, da habe ich ihm zu ihm auch gesagt, ich sage, Tim, du hast wirklich ganz, ganz großen Mist gemacht. Ja, und er ist ja noch ein junger Mann. Er steht dann vor dir, total bedröppelt. Dann tut er dir natürlich auch schon wieder leid und so weiter. Und im Hinterkopf habe ich ja auch gedacht, du brauchst ihn ja wirklich noch. Habe ich ihm jetzt nicht gesagt. Aber ist ja klar, du hättest ja auch noch Dritter werden können. Dann hättest du noch zwei Spiele mehr gehabt, ne, in der Relegation. Ja. Hm. Und habe dann zu ihm gesagt, du, pass auf, guck mal, dass du jetzt gesund wirst. Das war scheiße. Damit ist auch gut.
Es war aber schon der speziellen Situation mit letzter Spieltag geschuldet. Also, weil du sagtest, klar, vor 10, 15 Jahren hättest du anders gehandelt, aber wenn du jetzt Trainer beim FC wärst und das wäre an Spieltag 10 passiert, dann wäre er jetzt nicht unbedingt an Spieltag 11 wirklich wieder im Kader gewesen, ja,
das,
oder? Ja,
das will ich nicht ausschließen.
Ach so,
also, das
okay.
Das kann sein, dass du recht hast. Es kann sein, dass du recht hast, dass ich das dann vielleicht anders gemacht hätte.
Also, war jetzt schon so ein Spitz auf Knopf-Ding und die Alternative hieß immer
Bondage. Aber wirklich nur nur ja. ein paar Prozent.
Okay.
Wichtig ging es, mir ging es um den Menschen, um Tim,
ja.
Dass ich ein Stück weit, ich habe auch zu ihm gesagt, ich sage, Tim, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ne? Du warst euphorisch, du hast noch ein bisschen Alkohol vom Vortag im Blut gehabt, du bist mit einem Freund, war schönes Wetter, du hast am Schiff. Ich sag, und ich will dir auch sagen, ich war früher auch kein Engel, ich habe früher auch Scheiße gebaut. Ja, und ich war auch froh, wenn dann ein Trainer ein bisschen Verständnis dafür hatte. Und dann ist er völlig erleichtert rausgegangen, völlig erleichtert, und hat dann freitags wieder trainiert mit der Mannschaft, ganz locker. Aber da wusste ich auch noch nicht, ob ich ihn in den Kader nehme, wegen der Knieverletzung. Mhm. Ansonsten hatte ich mir entschieden, nehme ich den auf jeden Fall dazu. Mhm. Dann hatten wir ja die Pressekonferenz freitags, wo ich dann gesagt habe, Mensch, jetzt hört doch mal den ganzen Scheiß auf mit Lemperle. Der ist genug bestraft. Ihr habt da jetzt tagelang drüber geschrieben, zu Recht. Mhm. Ne, aber jetzt lasst uns nach vorne gucken, lasst uns auf den Sonntag gucken. Wir wollen alle aufsteigen. Ihr als Journalist, ich als Trainer, die Mannschaft, die Fans, und lass uns jetzt zusammenstehen und zusammenhalten.
Und so ist es ja dann auch gekommen.
Und so ist es dann auch gekommen.
Gott sei Dank.
Also,
ja, aber ich finde es gut, dass du das auch so erwähnst, dass man das natürlich nicht als junger Trainer vielleicht schafft. Da braucht man halt, kann man auch schaffen. Also,
ja,
aber die Erfahrung hilft einem da schon. Und
genau, dann, absolut.
Ja, also kann ich mir vorstellen. Ja, Friedhelm, also wenn man das so hört, ne, die ganze Geschichte rund um Lemperle. Ich habe mal gehört, da gab es noch ein Nachspiel mit den Eltern, oder?
Ja. Für mich als Trainer steht ja vor allen Dingen auch die Menschlichkeit an allererster Stelle. Hm. Ja, vor allen anderen Dingen Taktik und. Das wird in der heutigen Zeit manchmal vergessen.
Hm.
Und was Menschlichkeit bedeutet, habe ich dann unmittelbar nach dem Spiel wieder erfahren dürfen, weil die Eltern von Tim nach dem Spiel zu mir gekommen sind und haben sich bei mir bedankt, wie ich auf den Vorfall von Tim reagiert habe, wie ich damit umgegangen bin,
mhm,
und dass Tim unglaublich erleichtert war nach dem Gespräch mit mir.
Mhm.
Und das sind Dinge, da freue ich mich manchmal mehr drüber, als wenn wir vielleicht mal ein Unentschieden spielen am vierten Spieltag oder so.
Ja.
Das ist diese Menschlichkeit, und die habe ich dann von den Eltern von Tim wirklich spüren können.
Ja, da kriegt man also auch mal zurück. Ist ja auch ein schönes Signal, also über den ganzen Profisport hinaus einfach auch mal in diese Regionen reinzukommen. Ja, jetzt haben wir im Prinzip das Aktuelle komplett verlassen, aber das war jetzt einfach mal interessant, weil diese Zeit, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass Friedhelm dem auch nicht nachtrauert, haben wir ja auch schon besprochen.
Und sonst könnten wir auch nicht über das Aktuelle jetzt reden, sondern vielleicht um ein Zweitligaspiel in Schieß mich tot. Also ohne jetzt irgendeinen Verein zu diskreditieren. Also von daher, Teil der Gegenwart ist es ja einfach. Ne?
Apropos Gegenwart, die Zukunft kommt nach der Gegenwart und die heißt VfB Stuttgart. Wenn der FC bis dahin mit der Mitgliederversammlung fertig ist, reden wir gleich auch noch drüber kurz. Was erwartest du jetzt gegen Stuttgart? Du hast eben schon gesagt, Stuttgart, das wird natürlich auch nicht einfach.
Spiel in der Liga ist einfach. Die Stuttgarter haben auch eine gute Mannschaft, auch einen sehr, sehr guten Trainer mit Sebastian Hoeneß, der sie von den Abstiegsrängen, Relegation bis zur Vizemeisterschaft gebracht hat und jetzt auch wieder eine gute Mannschaft auf die Beine gestellt hat, auch wenn sie Woltemade verloren haben, auch wenn Undas nicht spielen wird, der ja auch verletzt oder krank ist, haben sie trotzdem eine gute Mannschaft und das wird eine Mammutaufgabe für den FC. Aber der FC ist gut drauf. Wir haben eben drüber gesprochen, das war auch ordentlich in Leipzig. Jetzt darf auf das ordentlich gut bis sehr gut kommen für das Spiel. Und dann haben sie auch die Chance, das Spiel zu gewinnen.
Vor allen Dingen endlich wieder ein Heimspiel. Ne? Ich habe das Gefühl, wir haben ja nur Auswärtsspiele gehabt,
das außer muss man Freiburg. Sagen. Genau, und dafür muss man ja auch sehen, da wiegen die 7 Punkte vielleicht sogar noch mehr, wenn du überlegst, dass du da 3 Auswärtsspiele dabei hattest, wo jetzt alle Gegner schon durchaus namhaft waren, ne? Mit Mainz, Wolfsburg und jetzt Leipzig. Also eigentlich wurde es immer so ein Stückchen besser, vielleicht sogar kadermäßig. Und ich glaube, Stuttgart ähnlich offensiv bestückt trotzdem wie Leipzig, trotz der angesprochenen Ausfälle. Also es wird eine sehr harte Nummer. Aber ich freue mich drauf. Geht ja dann so ein bisschen in den Abend hinein, wird auch dunkel dann zur zweiten Halbzeit.
Genau.
Ich glaube, das wird ein schönes
Köln, Blutlicht, immer schön.
Also ich freue mich drauf.
Meistens. Ja, dann darfst du auch tippen. Willst du anfangen?
2-2.
2-2. Friedhelm, würdest du einen Tipp wagen?
2-1.
2-1. Dann bleib ich bei meinem 3-1 für den FC. Und dann wollen wir hoffen. Du kannst übrigens hier ein Fass Kölsch gewinnen. Ne? Also ein kleines, ein 5-Liter-Fässchen, ein Nachmittagsfässchen. Ne? Aber immerhin besser als nichts. Ja, jetzt haben wir noch eine Sache zu besprechen, 2. Wir haben noch gar keine Werbung für unser Buch gemacht. Die meisten warten schon drauf. Aber
das ist überspringen Sie oder
wie? Dass ich so überspringe, nein. Wir machen es auch heute ein bisschen kürzer, ich verspreche es. Aber trotzdem, gerade weil Friedhelm Funkel da ist, weil wir haben natürlich das auch ein bisschen genutzt und haben uns vor diesen Talk hingesetzt und auch über seine erste Zeit, deswegen fiel auch öfter mal heute 2002. Das ist also definitiv den Zeitpunkt gewesen, 2002, 2003, wo Friedhelm bei uns war. Und er wird mit seiner Meinung über diese Zeit im Buch auftauchen. Und dieses Buch ist ja letztendlich zur Unterstützung dieses Podcasts und ist nur bei uns zu bestellen. Und die Daten dazu werden jetzt eingeblendet oder kann man in den Shownotes sehen. Das war jetzt schon deutlich kürzer als in den letzten Wochen. Ne? Und vielen Dank für die vielen Bestellungen.
Hast du gut gemacht.
Ja, wir sind ein bisschen zeitlich im Verzug, deswegen ging es nicht anders. Ne? Sonst nenne ich das natürlich ausgewalzt. Ja, das nächste ist ein kleiner Aufruf. Wir FC-Thekenphilosophen, wir beide sind ja auch Mitglied. Als Trainer ist man das ja, glaube ich, nicht. Du bist ja nach wie vor aktiv, können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Aber wir beide rufen euch jetzt einfach auf. Geht doch bitte, wenn ihr Mitglied seid, am Samstag ins Stadion. Übt schon mal ein bisschen singen für Sonntag und natürlich auch ein bisschen wählen. Eine Wahlempfehlung gibt's von uns nicht. Jeder muss selber wissen, was er wählen möchte oder was sie wählen möchte. Und wir werden das genauso tun. Wir werden auch da sein. Ne? Ja, vielleicht sieht man sich ja vor Ort. Und dann können wir ja vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk, ein paar soll es ja geben, zusammennehmen. Und dann schauen wir mal, mit welchem Vorstand wir hier zusammen sind. Und damit sind wir nochmal ganz kurz bei dir. Du hast ja mit den Vorständen ja immer so deine Erfahrungen gemacht. Der jetzt noch amtierende Vorstand hast du ja jetzt zweimal sozusagen als oberste Instanz gehabt. Die hören jetzt ja auf. Einer ist noch als Bewerber aktiv, Carsten Wettig. Was möchtest du denen so ein bisschen ins Stammbuch schreiben? Beim ersten Mal hat es ja ein bisschen geknirscht. Ist das beim zweiten Mal ausgeräumt?
Nein, das ist unmittelbar nach dem damaligen Klassenerhalt schon ist das haben wir uns besser verstanden, weil vorher habe ich überhaupt keinen Kontakt gehabt in den in
das
den
war ja acht das bis Thema, zehn
Wochen. Das war damals das Thema. Mhm. Das hat sich aber schnell, wirklich sehr, sehr schnell wieder gerade rücken lassen. Und jetzt haben wir auch in der Zeit danach habe ich einen sehr guten Kontakt zum Vorstand gehabt. Jetzt in den 14 Tagen auch. Also wir sind völlig im Reinen, der jetzige Vorstand, und wir haben viel miteinander gesprochen, auch in der Zeit, vorher auch. Also ich wünsche den Herren wirklich alles Gute. Sie haben viel Kritik über sich ergehen lassen müssen, teilweise zu Recht. Aber sie haben es auch geschafft, den FC finanziell wieder in ein besseres Licht rücken lassen. Mhm. Und sie übergeben ihr Amt jetzt in einer Situation, wo es so langsam wieder nach oben und vor allen Dingen beständiger wird. Das ist das entscheidende Wort. Beständigkeit. Der FC Köln darf diesen Weg jetzt nicht verlassen. Mhm. Sie sind wirklich auf einem guten Weg mit den Verantwortlichen, die das jetzt übergeben. Thomas Kessler wird bleiben, ne, wird vielleicht Sportdirektor sogar oder Sportgeschäftsführer, Sportdirektor sei jetzt oder Sportvorstand. Da hätte er auch 100% meine Stimme, ja, muss ich einfach ganz klar sagen, weil er das überragend macht. Und diesen Weg darf man nicht verlassen. Ja, und ich hoffe, egal wer das letztendlich auch wird, dass sie diesen positiven Trend in die nächsten Monate und Jahre mitnehmen.
Verfolgst du so ein bisschen diese drei Bewerberteams? Hast du dir da schon ein eigenes Bild machen
können? Nee, dafür kenne ich die zu wenig und verfolge das auch nicht in den Netzwerken und so weiter. Ja. Da kann ich wirklich gar nichts zu sagen.
Also kannst du momentan noch gar nicht sagen, nach dem Motto,
ich habe heute gefällt wieder mir. Irgendwo gelesen, dass drei Leute eben bevorzugt werden oder empfohlen werden und so weiter in der großen deutschen Zeitung mit den 1, 2, 3, 4 Buchstaben.
Ja, ich komme auch drauf.
Aber wie auch immer, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass viele Leute kommen, dass es endlich mal wieder eine demokratische Wahl gibt. Mhm. Ich finde, das ist super und deswegen sollen viele, viele FC-Mitglieder am Sonntag eben zur Wahl kommen, da kann ich deine Worte nur unterstreichen.
Gut, dann wir beide sind natürlich jetzt schon länger mit den beiden Herrschaften auch, oder mit den drei Herrschaften im Gericht sozusagen oder in Kontakt. Was würdest du in den Stammbuch schreiben, wenn sie jetzt aufhören? Sie sind ja nun mal weg, außer Carsten Wettig schafft den Wiedereinstieg.
Ja, also vieles von dem, was Friedhelm eigentlich auf sich bezogen hat, auf die Person, kann man ja eigentlich auf das Gesamtbild beziehen, was das Präsidium so gegeben hat, Stichwort fehlende bis gar keine Kommunikation, auch einfach für die Mitglieder in ganz vielen Phasen, wo sie untergetaucht sind. Thema Beständigkeit ist ein wichtiges Wort in dem Zusammenhang, darf aber niemals ausarten in Nibelungentreue. Ich finde, das gab es bei der ein oder anderen Personalie, die wir zu lange besprochen haben auch. Ne? Ich meine, da hast du ja auch bei deiner Eintrittspressekonferenz so ein bisschen was zumindest zu gesagt. Muss ja jetzt ja nicht mehr ausführen. Aber ja,
ich erinnere mich.
Ja, ne? Deswegen, ich denke mal, vieles werden sie auch gut in die Wege geleitet haben, aber vieles haben sie auch einfach liegen gelassen. Und für sie ist es aber jetzt, glaube ich, wirklich ein guter Zeitpunkt. Ich finde, das hatte Stefan Schell übrigens bei uns auch gesagt.
Ja.
Was ganz wichtig ist, auch jetzt auf den Wahlkampf bezogen, die Leute sollten immer vorne durchs Geisbockheim gehen dürfen und so verabschiedet werden und auch genauso wieder empfangen werden. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt ist aber nach 6 Jahren zumindest für ein Duo die Zeit auch gekommen, wo sie, glaube ich, selber auch sagen, sie sind jetzt... Es ist an der Zeit auch loszulassen und vielleicht den FC in andere, vielleicht auch bessere Hände abzugeben. Ganz einfach.
Ist eine klare Aussage. Ich möchte mich da anschließen. Ich habe ja die Herren damals auch noch mit Dr. Sieger schon damals beim FC-Stammtisch gehabt und haben eine Extrasendung gemacht. Da waren sie noch Kandidaten. Habe dann auch nochmal privat, war ich sozusagen noch bei 2, 3 Veranstaltungen als Moderator dabei und habe dann moderiert. Habe also einen ganz guten Blick also auf dieses Präsidium, auf den Vorstand und muss gestehen, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dieser Entwicklung, wie es sich dann von den Plänen, was man vorhatte, wie es dann nachher gelaufen ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen dieses Realitätsding. Das eine ist Kandidat, das andere ist wirklich zu sein. Dass das nicht einfach ist, ist mir klar. Nach 100 Tagen ist schon Dr. Sieger weggefallen und wurde durch Carsten Wettig dann auf Zeit ersetzt. Ne? Und ich würde auch sagen, Licht und Schatten. Ne? Also, da sind viele Dinge, die wirklich nicht gut waren, nicht gut liefen. Es waren aber auch Sachen dabei, wo man sagt, ja, sie haben, da möchte ich Friedhelms Worte aufnehmen, auch finanziell zumindest jetzt in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren schon dafür gesorgt, dass es dem FC wieder besser geht, aber zu einem hohen Preis.
Und in dem Fall auch gute Personalentscheidungen mal getroffen mit Philipp Thürhoff, muss man ja auch sagen.
Aber muss man auch sagen. Ist ja, aber am Ende ist natürlich die Gesamtbilanz nicht so toll. Und ich freue mich jetzt darauf, dass es einen Neuanfang gibt. Aber ich bin bei dir. Natürlich können sie vornherein zum Geißbockheim reinkommen. Denn dass sie mit Herz dabei waren, das würde keiner, glaube ich, abstreiten wollen. Ja, und dann werden wir sehen, was denn jetzt Neues kommt.
Eben.
Und dann fängt eine neue Ära an. Mit Vorständen ist ja immer so eine Sache. Jetzt auf die gesamte Karriere bezogen, hat man, glaube ich, immer so irgendwo... Ne, die sind ja nun mal, die haben die Richtlinienkompetenz, ne? Und also ganz unwichtig ist es nicht, ne, dass man zu denen auch einen guten Rat hat.
Nee, aber mir ist es trotz allem, das freut mich, dass es auch dann nach den anfänglichen Problemen 2022 wieder in die andere Richtung geht. Mir ging es immer darum, mit den Verantwortlichen, wenn man dann auch auseinandergeht, ein gutes Verhältnis zu haben. Man kann sich oftmals in der Sache streiten, man kann verschiedener Meinung sein man sollte diese Dinge, da kommen wir wieder zum Wort Menschlichkeit, irgendwann am Ende sollte die Menschlichkeit gewinnen und da sollte man das ein oder andere auch vergessen und einen gemeinsamen Konsens finden, um mal wieder ein Bier zusammen zu trinken, mal essen zu gehen und so weiter, ganz normale Dinge zu tun.
Das sollte immer funktionieren, trotz Transfersperre und allem.
Genau, das ist mir bei allen, wirklich bei allen Vereinen geglückt, dort eben im Guten auseinanderzugehen, auch wenn man am Anfang vielleicht mal wie in Köln damals mit Rettich den am liebsten verteufelt hätte und da gibt's auch noch das eine oder andere, aber unterm Strich gesehen ist es so, dass es alles, dass es überall gut war, schön war. Es gab schwierige Zeiten, es gab schöne Zeiten und da erinnert man sich sowieso am besten dran.
Und ich glaube,
könntest du dir vorstellen, nochmal ein gutes Verhältnis zu einem Vorstand einzugehen?
Was könnte ich?
Nochmal ein gutes Verhältnis zu einem Vorstand einzugehen. Sprich, könnte man dich ab März, April eventuell wieder kontaktieren, falls du dann nochmal Zeit hast?
Kann man sicher auch jetzt schon.
Ne? Nee, also das steht ja überhaupt nicht zur Debatte, sage ich jetzt mal.
Also nicht auf den FC bezogen, meine ich. Ich meine, so allgemein würdest du dir weiterhin alles anhören?
Ach so, ja. Also ich schließe nichts aus. Nein, weil diese 14 Tage, die haben mir wieder sehr, sehr viel gegeben an Freude, an Spaß, an Begeisterung, mit jungen Leuten zu arbeiten.
Hättest du das selber überhaupt so gedacht, dass das nochmal so eine Dynamik nimmt?
Es ist einfach so, solange ich so körperlich gesund bleibe, fit bleibe, ob das jetzt vom Kopf her ist, ob das von der Physis her ist, sage ich immer wieder, warum soll ich das nicht machen, wenn ich noch irgendwo helfen kann?
Ja,
warum soll ich das nicht machen? Ich mache zwischendurch so viele schöne Dinge, dass ich dann noch mal wieder für 3 oder 4 Monate oder 2 Wochen wieder irgendwo arbeiten kann.
Ja, da sind wir mal gespannt.
Ja, es ist ja nun mal so, dass natürlich durchaus irgendwann wieder Bedarf da ist. Es gibt Vereine, die dann in Probleme geraten und dann, ich sag mal, das wäre es ja dumm, auf so eine Erfahrung zu verzichten. Und er hat ja bewiesen, dass er es nach wie vor drauf hat, Friedhelm Funkel. Wir haben uns riesig gefreut, aber bevor wir jetzt Schluss machen, noch deine zwei Quizfragen.
Okay, Herr Doc, es gibt bei Transfermarkt, kann man alles herausfinden, unter anderem zu deiner aktiven Zeit gibt es da auch so eine Statistik, mit welchem Spieler du am häufigsten zusammen auf dem Platz gestanden hast, weißt du das?
Mit welchem Spieler?
Ja, mit welchem Spieler quasi du die meisten Partien gleichzeitig...
Als Spieler?
Ja. Als Spieler,
ja.
Als Spieler?
Ja, warte mal, lass mich... als Spieler...
Also dein Bruder ist es nicht, der ist auf Platz 5, habe ich gesehen.
Boah.
Er ist bei so vielen Spielen natürlich nicht einfach. Ne?
Naja. Norbert Brinkmann?
Ja, richtig.
Nee,
der ist der Erste.
Mit 316 gemeinsamen Einsätzen. Auf Platz 2 Franz, jetzt kann ich mal eigentlich
schriften. Rashid.
Rashid mit 287 und auf 3 Paul Hahn mit 218.
Paul.
Und dieselbe Frage kann ich hier nochmal stellen als Trainer. Welcher Spieler hat unter dir die meisten Spiele gemacht?
Mm. Alex Meyer.
Nee, der ist noch nicht mal in den Top 5.
Oh, da gibt's ja noch
was. Aber ein Frankfurter ist auf Platz 2.
Ein Frankfurter ist auf Platz 2.
Ja. Außenverteidiger.
Patrick Ochs?
Genau. Der ist auf Platz 2 und auf Platz 1 ist ein, ich glaube, er ist sogar Champions League-Sieger.
Torwart, ne?
Ja.
Kann man ruhig sagen.
Ein Torwart?
Ja, von deiner ersten Trainerstation meine ich auch. Ja.
In Uerdingen?
Ja.
Bernd Dreger.
Genau.
Sehr gut.
Auf Platz 5 übrigens noch ein aktueller Bundesligaspieler. Der hast du sogar zweimal trainiert in Uerdingen und in Duisburg, Horst Steffen.
Ja, das hätte ich gewusst.
Ja. Haben wir dann auch geklärt.
Also ich sag mal, er kennt sich wunderbar aus. Nach dem Gründungsdatum des 1. FC Köln frage ich heute nicht. Das müssen wir heute nicht mehr bespielen. Ja, jetzt haben wir wirklich Überlänge, aber es hat sich ja auch gelohnt. Wir haben fast ein Bundesligaspiel zusammen gesprochen. Friedhelm Funkel, Friedhelm, es hat wieder einen Riesenspaß mit dir und ich hoffe, wir sehen uns oft wieder.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Und dann würde ich sagen, Julian, auch dir, danke. Großes Dankeschön.
Ja, dir auch.
Euch Dankeschön fürs Zuschauen und wenn ihr noch ein bisschen abonnieren wollt, das könnt ihr gerne tun, will euch keiner von abhalten, habe ich ganz vergessen, aber wir hatten heute unsere Trainerlegende da und da müssen natürlich dann auch andere Sachen zurückstehen. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal, wenn wir einen neuen Präsidenten haben und gegen Stuttgart gewonnen haben. Nächste Woche sehen wir uns wieder, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Danke.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.